Israel hat Freitag früh auf den iranischen Großangriff vom letzten Wochenende reagiert und Drohnen nach Iran geschickt. Auch die EU will den iranischen Angriff nicht unbeantwortet lassen und hat Sanktionen angekündigt. Es sind nicht die ersten gegen das iranische Regime. Aber was können Sanktionen bringen? Und von welchen Ländern wird Iran eigentlich noch unterstützt? Darüber habe ich mit Azadeh Samiri-Rad gesprochen. Sie ist Iran-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie sagt:
Ein großer Problemfaktor in diesem Zusammenhang ist die Unterstützung Irans durch China. Und China ist eben der Akteur, der es Iran tatsächlich ganz gravierend ermöglicht, zum Beispiel durch Ölabkäufe Einnahmen zu generieren, obwohl Irans Ölenergiesektor auch sanktioniert ist.
Und es geht auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und nächste Woche wichtig wird. Sie hören Auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung, heute mit der Wochenendausgabe und mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Video aus Jerusalem, mitten in der Nacht am letzten Samstag. Unten, da sieht man den Felsendom, goldene Kuppel, die im Scheinwerferlicht glänzt. Und oben drüber, im Nachthimmel, vier gelbliche Streifen. Fast sieht es so aus wie Sternschnuppen. Aber wenn man den Ton von dem Video anmacht, bleibt von der vermeintlichen Idylle nichts mehr übrig. Luftalarm. Auf Israel fliegen in dieser Nacht mehr als 300 Drohnen, Raketen und Marschflugkörper. Abgefeuert von Iran, auf seinen erklärten Erzfeind. Als Vergeltung, wie das iranische Regime mitgeteilt hat, für einen Bombenangriff in Syrien, bei dem zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarde getötet wurden. Der Angriff wird Israel zugeschrieben. Die allermeisten Drohnen und Raketen konnten rechtzeitig abgefangen werden. Ein 7-jähriges Mädchen wurde schwer verletzt. Sie war das einzige Opfer. Seit dieser Nacht hat die westliche Politik vor allem ein Ziel: eine weitere Eskalation verhindern. Außenministerin Annalena Baerbock ist dann in dieser Woche auch nach Israel gereist. Ihre Botschaft?
Es müssen jetzt alle besonnen und verantwortungsvoll handeln. Ich rede hier nicht von kleinen Beigeben. Ich rede hier von einer klugen Zurückhaltung, die nichts weniger ist als Stärke.
Es ist dann anders gekommen. Freitag früh haben iranische Medien berichtet, dass es zu Explosionen nahe Isfahan gekommen ist. Das iranische Regime sagt, es habe Drohnen abgefangen. Israel bestätigt inoffiziell, dass es sich um einen Vergeltungsangriff gehandelt haben soll. Alle Hintergründe dazu in der Freitagssendung von Auf den Punkt. In der EU hat man in dieser Woche dann an einer weiteren Isolation des iranischen Regimes gearbeitet. Wie EU-Ratspräsident Charles Michel am Mittwoch gesagt hat: Wir haben uns entschieden, Sanktionen gegen Iran zu verhängen. Das ist ein klares Signal, das wir senden wollen. Am Donnerstag haben auch die USA und Großbritannien neue Sanktionen verhängt. Sie sollen die Metall- und Autoindustrie treffen. Schon seit Jahren versucht der Westen, Iran mit Sanktionen zu isolieren. Vor allem wegen des iranischen Atomprogramms. Aber das Regime des obersten Führers Ali Khamenei scheint weiter zu funktionieren. Und das Land hat Verbündete gesammelt. Also, mit wem arbeitet Iran zusammen? Darüber habe ich mit Azadeh Samiri-Rad gesprochen. Sie ist Iran-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Samiri-Rad, wir sprechen Freitagvormittag die Nachricht, dass Israel mit Drohnen auf den iranischen Großangriff von letzter Woche geantwortet hat, ist noch sehr frisch. Trotzdem, wie schätzen Sie das Risiko ein, dass die Situation zwischen Iran und Israel jetzt immer weiter eskaliert?
Also wenn es sich tatsächlich um einen israelischen Angriff gehandelt haben sollte in Isfahan und wenn es bei diesem Angriff bliebe, dann glaube ich, wird es jetzt nicht nochmal zu einer iranischen Reaktion kommen in Form von direkten Angriffen auf Israel. Das ist aber nicht gesagt. Das ist ja auch nicht gesagt, dass es bei diesen Angriffen auf Isfahan bliebe. Und grundsätzlich ist das so, dass wir uns ja mittlerweile leider durch die verschiedenen Grenzverschiebungen, die wir seit dem 7. Oktober ja gesehen haben in der Region, in einer ganz neuen Konfliktdynamik befinden, wo auch eine ganz wichtige Grenze überschritten worden ist, nämlich dass Iran nun erstmals Israel direkt angegriffen hat. Und dass das auch bedeutet, dass wir uns jetzt auf einem sehr viel höheren Konflikt- und Eskalationsniveau befinden. Und dass auch selbst wenn diese kleine, wenn man so will, Eskalationsphase nun überstanden wäre, damit noch längst nicht gesagt ist, dass es nicht noch zu größeren Eskalationen kommen kann. Denn Der Gaza-Krieg hält an, Israels auch Bekämpfung der Hamas hält an und Irans Unterstützung für die Hamas und die sogenannte Achse des Widerstands hält an. Also das Konfliktpotenzial bleibt weiterhin hoch.
Die Explosionen haben sich ja bei Isfahan ereignet. Warum gerade da?
Also erst einmal wissen wir auch gar nicht, ob es jetzt wirklich nur ein Drohnenangriff war. Das ist ja das, was Teheran zumindest behauptet, dass es keinen Raketenangriff gegeben hätte aus Israel. Isfahan ist auf jeden Fall in dreifacher Hinsicht eigentlich ein sehr geeignetes Ziel, um ein Signal zu senden an Iran. Erstens haben wir Militäranlagen vor Ort. Wir haben auch Nuklearanlagen, also das Forschungszentrum, das Nukleare, befindet sich in Isfahan. Und Isfahan befindet sich im Zentrum des Landes, also absolut im Kernland, wo also Iran quasi im Herzen, wenn man so will, getroffen wäre. Insofern ist Isfahan auch ein sehr naheliegendes Ziel. Und wir haben ja daneben auch gehört, es gibt ja Berichte, auch wenn die noch nicht bestätigt sind, dass es ja quasi auch zeitgleich Angriffe in Syrien und im Irak gegeben haben soll. Das heißt, hier ist schon eine Message quasi an Teheran rausgegangen, dass man die Kapazität und den Willen hat, Iran an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Möglichkeiten und auch im Rahmen seiner Verbündeten zu treffen.
Dann weiten wir mal den Blick über das, was Freitag früh passiert ist, weil eben noch sehr viel unklar ist, und schauen mal auf die Beziehung zwischen Israel und Iran. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig verstehe ich diese Feindschaft nicht. Also das sind ja keine Nachbarländer, zwischen den beiden Ländern liegen mehr als 1000 Kilometer Luftlinie. Also wo kommt das her?
Iran, die neu gegründete Islamische Republik nach 79, nach der Revolution, hat die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen. Vorher gab es ja relativ gute Beziehungen zwischen Iran, also unter der persischen Monarchie beispielsweise, und dem israelischen Staat. Dieser Abbruch der diplomatischen Beziehungen und diese erklärte Feindschaft zum Staat Israel war eine Möglichkeit, unter anderem sich abzugrenzen auch von der vorherigen persischen Monarchie, der man ja quasi vorgeworfen hat, sie sei ein Verbündeter des Westens, ein Verbündeter eben auch westlicher Akteure und würde damit auch die Interessen der Muslime weltweit ausverkaufen. Und da sind wir eben bei der zweiten großen wichtigen Säule für das iranische Selbstverständnis. Man versteht sich ja in der Islamischen Republik sozusagen als der Vorreiter und der Verteidiger quasi unterdrückter Muslime weltweit, aber insbesondere eben auch der Region, und als der wichtigste sozusagen Anwalt der palästinensischen Sache. Und das war auch eine Möglichkeit Irans, sich ein Stück weit abzugrenzen von anderen regionalen Mitwettbewerbern, wenn man so will, um den persischen Golf herum, als beispielsweise Saudi-Arabien. Und damit zu sagen, wir sind eigentlich die Einzigen, der wirklich einzige islamische Staat, theokratische Staat, der sich wirklich für die Sache der Palästinenser, der sich wirklich für die Unterdrückung quasi einer großen muslimischen Gesellschaft einsetzt. Und das ist bis heute eine feste ideologische Säule geblieben unter dem derzeitigen Revolutionsführer Ali Khamenei. Aber ansonsten haben Sie natürlich völlig recht. Im Grunde genommen rein sicherheitspolitisch auch ergibt das überhaupt keinen Sinn, wäre auch eigentlich gar nicht im iranischen Interesse. Aber da zeigt sich eben auch hier diese ideologische Verstetigung.
Und so erklären sich dann auch Bilder nach dem Angriff auf Israel, bei denen man ja Jubeldemos auf den Straßen gesehen hat, weil das auch in der Bevölkerung so gesehen wird.
Also diese Bilder und dieser Eindruck täuschen. Das ist sicherlich keine breite Unterstützung da in der Bevölkerung für einen solchen anti-israelischen politischen Ansatz. Das ist eher etwas, das wir in der Basis dieser iranischen Führung sehen. Es gibt ja durchaus auch eine starke Basis, übrigens auch in der neuen Generation. Es gibt ja auch eine neue Generation radikaler Kräfte in Iran, die ja systematisch quasi herangezüchtet worden ist. Aber das ist eine Minderheit. Also hier unterscheidet sich Iran auch sehr stark teilweise von den Wahrnehmungen, die wir in anderen Bevölkerungen im Nahen und Mittleren Osten gegenüber Israel sehen. Es gibt hier in der Breite eigentlich keine anti-israelische, keine breite antisemitische Haltung, auch keine breite Unterstützung zum Beispiel für die finanzielle, logistische und militärische Unterstützung Irans, für entsprechende nichtstaatliche Akteure in den palästinensischen Gebieten, aber darüber hinaus. Hier gibt es eher im Gegenteil sehr, sehr viel Kritik an diesem Staat. Insofern reflektieren diese Bilder nicht sozusagen das generelle Befinden oder die generelle Wahrnehmung in der Bevölkerung.
Wenn wir auf die Region dort gucken, es heißt ja immer, Iran sei eine Regionalmacht. Was bedeutet das denn genau?
Iran ist eine Regionalmacht insofern, als dass wir einen Staat haben, der fast 85 Millionen Menschen hat, also enormes Humankapital. Ein Staat, der sehr ressourcenreich ausgestattet ist, und zwar nicht nur mit Erdöl, sondern auch Erdgas. Das ist auch eine eher ungewöhnliche Konstellation. Ein Staat, der zwar mit rein konventionellen militärischen Mitteln sich nicht unbedingt messen kann mit einer Reihe von anderen Staaten in der Region, unter anderem auch Israel, aber sich in bestimmten Bereichen sehr viele Militärkapazitäten aufgebaut hat. Zum Beispiel im Bereich seines ballistischen Raketenprogramms, aber insbesondere ja auch in seinem Drohnenprogramm, wo Iran ja in den letzten Jahren sehr intensiv investiert hat und mittlerweile ja auch zu einem gefragten Drohnenexporteur geworden ist. Iran exportiert ja Drohnen unter anderem nach Russland, die dann im Krieg gegen die Ukraine auch schon zum Einsatz kommen. Das heißt, Iran hat gewisse Kapazitäten, die diesem Land einen gewissen Handlungsspielraum ermöglichen. Und dazu gehört auch, und Sie haben es angedeutet, das sehr breite Netzwerk an Verbündeten, das Iran in der gesamten Region hat. Das ist zum Beispiel der syrische Staat unter Assad. Das sind aber vor allen Dingen eine Reihe von nichtstaatlichen und substaatlichen Akteuren, unter anderem Milizen im Irak und in Syrien, unter anderem die sogenannten Houthi-Rebellen im Jemen, aber eben auch die Hisbollah im Libanon oder auch die Hamas, der palästinensische islamische Dschihad im Gazastreifen. Das heißt, hier besteht ein sehr breites Netzwerk an Verbündeten, über die Iran das, was man ja so als asymmetrische Kriegsführung bezeichnet, tatsächlich betreiben kann und somit auch konventionelle Defizite in seinem Militär und in seinem Sicherheitsapparat auch ein Stück weit kompensieren kann.
Sie haben das breite Netzwerk angesprochen. Wenn man das im Kopf hat und mal auf die westlichen Sanktionen blickt, was können denn diese westlichen Sanktionen überhaupt ausrichten? Also wie schwer treffen die Iran?
Also die Sanktionen betreffen ja jetzt erstmal wieder das Drohnenprogramm und das Raketenprogramm. Da lässt sich sicherlich noch mehr sanktionieren und das ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Ich glaube, auch Sanktionen haben ja eine ganz wichtige Signalwirkung. Also zunächst einmal auch das Signal an Teheran ganz klar, dass man diese Angriffe auf Israel verurteilt. Sie haben aber auch eine Signalwirkung nach Israel, dass man auch gegenüber Israel eben klar macht, dass man nicht nur in Worten verurteilt, sondern diesen Worten dann auch Taten folgen lässt. Für den eigentlichen Konflikt spielen sie aber tatsächlich eine absolut nachrangige Rolle. Diese Art der Sanktionen werden Iran nicht von zukünftigen Angriffen auf Israel abhalten. Und wir haben hier tatsächlich das Problem, dass wir eigentlich schon seit Jahren, Jahrzehnten Iran sehr stark sanktionieren. Das Land mittlerweile eine ganze Sanktionsumgehungsinfrastruktur aufgebaut hat in der Region. Also Sanktionen Iran nicht in der Form treffen, wie man sich das vorstellt. Wir haben ja vor allen Dingen unter der Trump-Administration diese sogenannte Politik des maximalen Drucks gesehen, die ja darauf ausgerichtet war, Iran in allen kritischen Sektoren zu sanktionieren. Und auch diese Sanktionen haben ja nicht zu einer Verhaltensänderung Irans in der Region beigetragen. Es ist dann daher auch etwas illusorisch zu glauben, dass jetzt einige wenige zusätzliche EU-Sanktionen hier eine große Rolle spielen könnten. Ein großer Problemfaktor in diesem Zusammenhang ist die Unterstützung Irans durch China. Und China ist eben der Akteur, der es Iran tatsächlich ganz gravierend ermöglicht, zum Beispiel durch Ölabkäufe Einnahmen zu generieren, obwohl Irans Ölenergiesektor auch sanktioniert ist. Und da sieht man eben, da stößt man sehr schnell an die Grenzen, wenn man Iran wirtschaftlich und auch sonst politisch isolieren will. Wir haben es einfach mit einer ganz anderen politischen Weltlage auch zu tun, mit anderen Bündnismöglichkeiten, mit anderen Kooperationsmöglichkeiten für Iran. Da ist leider die Schlagkraft von Sanktionen recht begrenzt.
Blicken wir in dem Zusammenhang mal auf Deutschland. Da ist man ja bei den westlichen Sanktionen, ich sag mal salopp, voll dabei, aber gleichzeitig auch der wichtigste Handelspartner von Iran in Europa. Wie geht denn das zusammen?
Ich glaube sozusagen, Deutschlands bilaterales Handelsvolumen wird hier völlig überzeichnet. Wenn man sich das genau anguckt, dann sind wir bei nicht mal 2 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind ganz, ganz geringfügige Werte, über die wir hier sprechen. Iran spielt für Deutschland wirtschaftspolitisch so gut wie keine Rolle. Also ich glaube, auch deshalb ist diese Vorstellung, dass Deutschland getrieben sei von überzogenen Wirtschaftsinteressen in Iran, eigentlich eine sehr verzerrende und hat eigentlich mit der Realität sehr wenig zu tun. Ich glaube, es gibt sehr große sicherheitspolitische Interessen in Deutschland, was Iran anbelangt. Das haben wir auch gesehen damals mit Blick auf das Atomprogramm. Und es gibt auch sehr viele sozusagen Sorgen in Bezug darauf, wie kann man eigentlich überhaupt noch Einflusskanäle und Möglichkeiten wahren? Und da haben wir tatsächlich von deutscher Seite nur sehr, sehr wenige Kanäle. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Kanäle auch an sich schon sehr wichtig sind, aber insbesondere jetzt für Deutschland, weil wir nach wie vor deutsche Staatsbürger in iranischen Gefängnissen haben. Iran diese Staatsbürger ja als außenpolitisches Faustpfand missbraucht. Das ist ja eine Form von Geiseldiplomatie quasi, die Iran verfolgt. Also überhaupt Kanäle zu haben, Einwirkungsmöglichkeiten zu haben, ist wichtig, ist ein wichtiges politisches Instrument. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Idee, dass man auf allen Ebenen sämtliche Kanäle runterfährt, auch sämtliche Wirtschaftsbeziehungen runterfährt, auch leider sozusagen der Sache im Grunde genommen am Ende nicht hilft.
Sie haben in einem Interview vor kurzem kritisiert, dass es keine Iran-Strategie von Deutschland gäbe, auch keine transatlantische Iran-Strategie. Wie müsste denn so eine Strategie aussehen, damit sie erfolgreich ist?
Also erstmal ist festzuhalten, wir hatten ja mal eine Strategie. Man könnte ja auch denken, naja, wann hatte Deutschland eine Strategie? Das höre ich immer wieder. Aber es gab eine tatsächlich Iran-Strategie, und zwar eine, die auch innerhalb der EU abgestimmt war und die auch transatlantisch abgestimmt war. Und zwar zu Zeiten des Atomkonflikts, wo ganz klar war, die Priorität lag auf der Beilegung dieses Atomkonflikts, auf der technischen Limitierung dieses Atomprogramms und einer umfassenden internationalen Kontrolle. Und ich glaube, die Gefahr ist sehr, sehr ernst. Sie steigt übrigens jetzt auch mit weiterer Eskalation in der Region. Wir könnten also ein höheres Risiko sehen, dass Iran versuchen wird, das zivile Atomprogramm in ein waffenfähiges zu überführen, wenn sie denn nicht schon damit begonnen haben sollten. Insofern glaube ich, es braucht erneut eine Iran-Strategie, eine abgestimmte innerhalb der EU und idealerweise auch im transatlantischen Verbund. Und ich glaube, eine kluge Iran-Strategie darf eben nicht nur auf die Sicherheitspolitik schauen, darf auch nicht nur auf den iranischen Staat schauen, sondern muss die iranische Gesellschaft und vor allen Dingen hier zivilgesellschaftliche Kräfte mit in den Fokus nehmen. Und da gibt es Möglichkeiten auch für uns, diese zivilgesellschaftlichen Kräfte zu stärken. Und das sind ja letztlich die Kräfte, die tatsächlich echten Wandel in einem solchen autoritären Regime überhaupt herbeiführen können. Das sind also die eigentlich transformativen Kräfte. Das heißt, man bräuchte also eine Politik, die übrigens, das stünde im absoluten, im Grunde genommen Einklang mit einem Kern feministischer Außenpolitik, die sich ja das Auswärtige Amt zumindest formal auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich nicht nur darauf zu schauen, was machen Staaten, nicht nur diese Staatszentriertheit zu verfolgen, sondern marginalisierte Gruppen, gesellschaftliche Gruppen stärker in den Fokus zu nehmen. Also mehr darauf zu schauen, nicht nur, wie kann ich den Staat schwächen, sondern wie kann ich die Gesellschaft stärken.
Also wie kann Deutschland Zivilgesellschaft in Iran stärken?
Ich glaube, es gibt hier verschiedene Ansatzpunkte. Eine sehr wichtige und hilfreiche Möglichkeit ist die digitale Unterstützung über die Bereitstellung von kostenfreien VPNs zur Umgehung der Internetzensur. Das ist ja das, was mit am stärksten gefordert wird, auch innerhalb Irans, aus der zivilgesellschaftlichen Sphäre. Die Leute mobilisieren sich über VPNs, über Messenger-Dienste, über eben entsprechende Internetpräsenzen. Sie rekrutieren darüber, sie informieren sich darüber. Also die Möglichkeit, die Internetzensur zu umgehen, ist ganz, ganz wichtig für die Aufrechterhaltung der Arbeit der iranischen Zivilgesellschaft. Hier passiert auch schon ein bisschen was auf europäischer Ebene, aber bei weitem nicht genug. Es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Bereitstellung von Finanzkanälen. Wir haben ein Problem, dass wir durch diese sogenannte Politik des maximalen Drucks weite sektorale Sanktionen sehen. Und sektorale Sanktionen, im Gegensatz zum Beispiel zu gezielten Sanktionen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen, die wichtig sind und hilfreich, sektorale Sanktionen leider weite Teile der Gesellschaft, ob gewollt oder nicht gewollt, treffen. Das betrifft hier vor allen Dingen den Banken- und Finanzsektor, der sanktioniert ist. Und da haben wir das Problem, dass wir etliche Iranerinnen und Iraner in der Diaspora haben, und da reichen ja Schätzungen von 4, 5 Millionen bis 7, 8 Millionen, die gerne Gelder nach Iran überweisen und transferieren würden an ihre Angehörigen. Gelder, die dort dringend benötigt werden, zum Beispiel um die Arbeit niederlegen und protestieren zu können, zum Beispiel um Menschenrechtsverteidiger, Anwälte engagieren zu können, beispielsweise um zivilgesellschaftliches Engagement aufrechterhalten zu können. Gelder, die vor Ort auch dezentral weitergeleitet in kleinen dezentralen Organisationen auch weiter genutzt werden können. Dieser Transfer von Finanzmitteln aus Europa ist nach europäischem Recht legal, aber wir finden kaum europäische Banken, die bereit sind, diesen Transfer zu ermöglichen, aufgrund von US-amerikanischen Sanktionen, aufgrund der Sorge, was das für Konsequenzen auf dem US-amerikanischen Markt eben hätte. Das heißt, ich spreche nicht davon, dass Deutschland direkt finanzielle Unterstützung für zivilgesellschaftliche Organisationen in Iran leisten soll. Das geht ja auch mit einer Gefährdung zum Beispiel von diesen Organisationen einher. Sondern dass wir uns überhaupt dafür stark machen, dass das, was eigentlich heute schon legal ist, möglich wird für so viele Iranerinnen und Iraner im Ausland, dass sie mit ihrem eigenen Geld die Leute vor Ort unterstützen können. Geld, das dort wirklich dringend gebraucht wird.
Frau Samiri-Rath, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Ich danke Ihnen.
In Deutschland wird es gerade richtig friedlich, also was Streiks und Arbeitskampf angeht. Die Bahnmitarbeiter haben einen neuen Abschluss, die Flugbegleiter der Lufthansa auch. Aber bei einem Tarifkonflikt, da laufen die Verhandlungen immer noch. Teils schon seit einem Jahr, inklusive Streiks, im Einzelhandel. Ein Hörer hat uns deswegen geschrieben und zu Recht darauf hingewiesen, dass dieser Streik doch ein wenig zu kurz komme bei Auf den Punkt. Und deswegen habe ich meinen Kollegen Benedikt Peters gebeten, uns mal auf den neuesten Stand zu bringen. Er ist Politikredakteur und schreibt vor allem über Arbeitsthemen.
In der Tarifrunde im Einzelhandel bewegt sich im Moment sehr, sehr wenig. Das ist auch der Grund, warum wir in letzter Zeit darüber eher wenig berichtet haben. Es ist einfach so, dass im Moment kaum bis gar keine Gespräche stattfinden. Die Fronten da sehr, sehr verhärtet sind zwischen den Arbeitgebern und der Gewerkschaft Verdi. Das liegt letzten Endes daran, dass Verdi auf der einen Seite doch eine deutliche Lohnerhöhung fordert, nämlich 2,50 Euro mehr die Stunde. Und auf der anderen Seite der Arbeitgeberverband sagt, das ist viel zu viel, es geht den Unternehmen nicht so gut. Ihr seht ja, die Leute in der Wirtschaftskrise im Moment kaufen auch weniger ein und sowas. Wir haben das Geld nicht. Und aus dieser Situation kommt man nicht so richtig raus, jetzt schon seit einem guten Jahr. Das liegt auch daran, dass die Gewerkschaften, also vor allen Dingen Verdi, im Handel nicht so eine richtige Streikmacht haben. Die sagen zwar, ja, es gehen hier Tausende auf die Straße. Das ist aber im Vergleich zu den Lokführern zum Beispiel, die ja sehr viel durchgesetzt haben, sind das viel weniger Leute. Also der Organisationsgrad im Handel ist viel niedriger. Und deshalb entsteht da eigentlich auch kein Druck. Und ich fürchte, dass es auch noch eine Zeit lang so weitergehen wird.
Wenn Sie auch eine Frage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne an podcast@sz.de und auf Spotify. Und jetzt zu allem, was vergangene Woche wichtig war. Anfang der Woche war Bundeskanzler Olaf Scholz für 3 Tage in China. An 2 von diesen Tagen ging es vor allem um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern. Scholz hat für einen beiderseitig freien Handel geworben. Am letzten Tag seiner Reise hat er dann den chinesischen Präsidenten Xi getroffen. Da ist es vor allem um Russlands Krieg gegen die Ukraine gegangen und um die Rolle von China, wie Scholz nach dem Treffen vor der Presse betont hat.
China hat als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat eine herausgehobene Verantwortung für den Weltfrieden und Chinas Wort hat Gewicht in Russland.
Der Vorwurf? China nutze diesen Einfluss nicht, um auf einen Frieden hinzuwirken. China versorgt Russland mit vielen sogenannten Dual-Use-Gütern, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Es gilt als enger Partner von Putins Russland. Offiziell nennt sich Peking aber einen neutralen Vermittler in dem Krieg. Auch bei der zweiten Nachricht diese Woche bleiben wir auf eine Art bei Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am Donnerstag wurden in Bayreuth 2 Männer festgenommen. Sie werden beschuldigt, für russische Geheimdienste spioniert zu haben. Einer der Beschuldigten soll auch dazu bereit gewesen sein, Brand- und Sprengstoffanschläge auf militärisch genutzte Infrastruktur zu verüben. Das Ziel? Die deutsche Unterstützung für die Ukraine zu sabotieren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat diesen Fall nach den Verhaftungen so eingeordnet.
Es ist ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecherregime. Wir werden solche Bedrohungspläne weiter durchkreuzen.
Und weiter, Deutschland werde die Ukraine weiterhin, Zitat, massiv unterstützen und lasse sich nicht einschüchtern. Das Auswärtige Amt hat nach den Festnahmen am Donnerstag den russischen Botschafter einbestellt. In dieser Woche ist ein 9 Monate langer Streit in der Ampel zu Ende gegangen. Die Regierungskoalition hat sich auf eine Novelle des Klimaschutzgesetzes geeinigt. Erst noch ein kurzer Blick darauf, was ursprünglich in dem Gesetz mal drin stand. Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, sollten einzelne Sektoren, wie zum Beispiel der Verkehr oder die Energiewirtschaft, jeweils ein CO2-Budget bekommen. Für den Fall, dass ein Sektor sein Budget dann nicht einhält, hätte das zuständige Ministerium ein Sofortprogramm vorlegen müssen, wie das wieder gelingt. Und damit zur Ampeleinigung. Diese Sektorbindung wird jetzt aufgehoben. Stattdessen geht es nur noch um das Gesamtergebnis. Versäumnisse in einem Sektor, derzeit Verkehr und Bau, können also durch Einsparungen woanders ausgeglichen werden. Die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz, bewertet das im Nachrichtensender Phoenix so.
Also ich kann dazu nur sagen, dass wir aufs Schärfste verurteilen, dass die Fraktionsspitzen der Grünen und der SPD einer Entkernung dieses Klimaschutzgesetzes zustimmen.
Und das sei ein fataler Fehler für ganz Deutschland. Sie bewertet das als einen Kniefall vor der FDP. Der FDP-Verkehrsminister Volker Wissing hatte vor der Einigung mit Fahrverboten für alle am Wochenende gedroht. Sollte er zu einem Sofortprogramm für den Verkehrssektor verpflichtet werden. Nachdem wir auf letzte Woche geblickt haben, schauen wir jetzt nach vorn auf das, was kommende Woche wichtig sein wird. Das hat sich Maya Görz angeschaut.
Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beginnen am Dienstag die Verhandlungen über die Wahlrechtsreform der Ampelkoalition. Die Reform hat das Ziel, den Bundestag in Zukunft auf 630 Abgeordnete zu verkleinern. Gerade gibt es dort über 100 Abgeordnete mehr, also knapp 730. Für die Verkleinerung des Bundestags will die Ampel die Grundmandatsklausel abschaffen. Die besagt, dass Parteien im Bundestag auch dann eine Fraktion bilden können, wenn sie die 5%-Hürde nicht geschafft haben. Nämlich dann, wenn sie mindestens 3 Direktmandate geholt haben. Das war beim aktuellen Bundestag bei der Linken so.
Und die sind ja gerade auch gegen diese Reform, genauso wie die CSU. Die wiederum haben auch dagegen geklagt. Und was wird denn noch passieren in der nächsten Woche?
Amnesty International veröffentlicht am Mittwoch den Jahresbericht zur globalen Lage der Menschenrechte. Amnesty weist ja immer wieder auf die Menschenrechtsverstöße in Gaza und im Ukraine-Krieg hin. Deswegen wird der Bericht in diesem Jahr von vielen erwartet.
Und dann kleiner Break an dieser Stelle. Hast du noch einen Termin mitgebracht, auf den ich mich alle 2 Jahre freue?
Am Samstag wird die Biennale in Venedig eröffnet. Das ist eine der größten internationalen Kunstausstellungen und die findet, du hast es ja gerade gesagt und es steckt auch im Namen, alle 2 Jahre statt. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält gerade der israelische Pavillon. Aber gar nicht wegen der Kunst, sondern weil die Künstlerinnen und die Kuratorinnen des Pavillons entschieden haben, ihn geschlossen zu lassen, bis es eine Feuerpause und ein Abkommen zur Freilassung der israelischen Geiseln gibt. Die Biennale geht noch bis November.
Danke, Maya. Dass die Biennale eröffnet wird, ist nicht die einzige Venedig-Nachricht für die nächste Woche. Ab kommenden Freitag wird nämlich eine Gebühr für Tagestouristen in der Altstadt erhoben. Der Hintergrund? Es sind einfach zu viele. Marc Beise berichtet für die SZ aus Italien und hat einen Text über die neue Gebühr und die alten Probleme mit den Touristen geschrieben. Darin steht auch der traurig schöne Satz, Venedig ist kurz davor, zu Tode geliebt zu werden. Auch von mir. Mein nächster Urlaub zur Biennale ist schon gebucht. Link zum Text, der mich wieder mal an meinen Venedig-Urlauben hat zweifeln lassen, ist in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Wie immer, vielen Dank dafür und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns hierbei auf den Punkt mit dem Update zur S-Wahl morgen wieder. Bis dahin, ein schönes Wochenende.